das Verzichten und was Verzichten bringen kann, was es uns schenken kann, das soll so ein bisschen das Thema sein, das uns durch die Passionszeit begleitet. Und heute kommen wir nicht ganz drum rum, dass wir da auch ein bisschen in die Welt blicken, das, was uns beschäftigt. Da führt ein Mann Krieg und eigentlich ist es letztlich fast eigentlich nur ein einziger, von dem das Ganze abhängt. Einer mit seinen Gefolgsleuten um ihn rum, die viele Menschen ins Unheil stürzen, die verantwortlich sind für Leid von so vielen Menschen, für so viel Zerstörung, für Spaltung in der ganzen Weltgemeinschaft. Wie geht man damit um, wenn einer sowas auslöst? Es gibt ja verschiedene Reaktionen. Eine davon ist mir aufgefallen, kürzlich mal, als die Berichte kamen von dem Rosenmontagsumzug in Köln. Der war ja kein Rosenmontagsumzug, sondern es war ja, man hat ja kurzerhand aus dem Faschingsfest eine Solidaritätskundgebung für die Ukraine gemacht. Und da haben doch tatsächlich manche noch kurzerhand so einen Wagen gebastelt. Einer war der. Da hat einer noch schnell so einen Wagen zusammengebastelt mit einer politischen Botschaft, mit dieser Putin-Figur, die das Land Ukraine, die Umrisse sind ja dem nachempfunden, auffressen möchte. Und dann schreibt er drauf, erstickt dran. Das ist so seine Reaktion. Und da habe ich mir gedacht, ist das eigentlich eine passende Reaktion? Also, es ist vielleicht nachvollziehbar, dass man sagt, ja, wenn einer sich das alles einverleiben will, dann soll er doch damit auch selber Schaden davon tragen. Man kann es ein bisschen verstehen oder nachvollziehen, aber ist auch gut oder ist auch richtig, jemand sowas zu wünschen? Geht es überhaupt? Oder ich habe in einer Diskussion, in einer Fernsehsendung neulich mal, da haben wir auch darüber diskutiert, was man da jetzt tun kann. Und da habe ich gehört, da hat man ganz frei und offen hat man da gesagt, naja, die Russen, die haben halt keinen Stauffenberg. Die haben halt keinen, der hingehen kann oder sich traut und versucht, den, der das Unheil verursacht hat, zu beseitigen. Das sei das Problem, dass die keinen so einen haben. Abgesehen davon, dass es damals bei Stauffenberg auch nicht funktioniert hat. Aber ob das die richtige Reaktion wäre, ist ja schon die Frage. Geht man so mit dieser Situation um? Fand ich schon ganz schön hart, dass man da so frei und offen darüber redet, dass das doch eine Möglichkeit wäre. Und dann hören wir die Geschichte von David in Engedi gerade, der da in dieser Höhle sitzt. Und der hat die Möglichkeit, weil dieser wahnsinnige König, der ihm ans Leder will und der ihm das Leben nehmen will, den beim Klogang zu töten. Also man vermutet, dass es da heißt, als er der bedeckt seine Füße. Das ist eigentlich ein Bild im Alten Testament für den Klogang, ja, dass man da seine Füße bedeckt, weil man aufs Klo muss. Wenn du David gewesen wärst, hättest du deinen Bedränger, der da auf einmal vor dir sitzt, auf dem Klo, hättest du die Gelegenheit genutzt und den beseitigt und vielleicht viel Unheil verhindert, was danach kommt? Ist es verständlich, wenn man das machen würde? Oder ist vielleicht sogar die Gelegenheit, ja, wenn ihr hingehört habt, seine Mitstreiter, die sagen ihm ja, das, David, ist jetzt der Tag, das ist der Tag, den Gott dir schenkt. Jetzt hast du die Gelegenheit von Gott geschenkt. Nutze doch auch. Und David geht hin und schneidet einen Zipfel ab. Stell mir die Frage, wie das ging, während der auf dem Klo war. Aber okay, irgendwie schneidet er einen Zipfel davon ab. Und dann kommt er aber zurück und sagt, nein, er will die Gelegenheit nicht nutzen, obwohl er sie hätte. Er verzichtet darauf, obwohl es möglich gewesen wäre. Und er weist sogar seine Männer an, dass sie es auch nicht dürfen. Eigentlich erstaunlich. Warum macht er das? Was hält ihn da zurück? Er macht es danach übrigens nochmal. Also wenn man zwei Kapitel weiterblättert, da kommt eine ganz ähnliche Geschichte. Da ist Nacht und der Saul liegt in seinem Lager und die ihn bewachen sollen, schlafen alle. Und dann schleicht sich David zusammen mit seinem Diener Abishai in dieses feindliche Lager, direkt bis zum Saul. Da steckt neben seinem Kopf ein Speer und ein Wasserkrug liegt da. Und er könnte jetzt diesen Speer nehmen und den Saul ein zweites Mal hat er die Gelegenheit, ihn zu beseitigen. Und Abishai macht genau das Gleiche wie die Männer in der Höhle. Er sagt auch, jetzt ist deine Gelegenheit. Und wieder tut's David nicht. Er nimmt den Speer mit und den Wasserkrug, aber er verzichtet drauf, sich an dem König zu vergehen. Warum macht er das? Er sagt's in unseren Bibelstellen, er beschreibt es so, der Saul ist immer noch der Gesalbte des Herrn. Der David tötet nicht aus Respekt vor dem, dass der Saul auch in seinem Wahnsinn, auch in dem, was alles Schlimmes macht, immer noch der Gesalbte des Herrn ist. Ein von Gott eingesetzter König. Und David merkt in diesem Moment, als er den Zipfel abschneidet, es geht gar nicht nur darum, den Unheilsstifter zu beseitigen, es geht auch um ihn selber, es geht um Gott, es geht um das, dass Gott den Mann gesalbt hat, um Respekt für diese Handlung und Entscheidung Gottes. Und deshalb verzichtet er auf Vergeltung. Im Wissen, dass Gott der ist, der vergilt und der verurteilt. Ganz schön krasse Geschichte, finde ich. Wie kann David das? Schon ganz schön erstaunlich. Ich möchte mit euch noch eine Geschichte anschauen, die jetzt aus dem Neuen Testament, die in eine ganz ähnliche Richtung geht. Wir gucken jetzt in die Passionsgeschichte und ihr kennt diese Begebenheit alle. Wir sind im Garten Gethsemane am Abend nach dem Abendmahl und da steht Folgendes in Lukas 22. Noch während Jesus das sagte, näherte sich eine Truppe. Judas, einer der Zwölf, ging an der Spitze. Er kam auf Jesus zu, um ihn zu küssen. Aber Jesus sagte zu ihm, Judas, willst du den Menschensohn wirklich mit einem Kuss verraten? Da verstanden seine Begleiter, was geschehen sollte. Sie fragten, Herr, sollen wir mit dem Schwert zuschlagen? Und einer von ihnen schlug nach einem der Männer, die dem Hohenpriester unterstanden. Er hieb ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus sagte, hört auf damit. Er berührte das Ohr und heilte den Mann. Dann wandte er sich an die Leute, die ihn festnehmen wollten, die führenden Priester, die Hauptmänner der Tempelwache und die Ratsältesten. Er sagte, mit Schwertern und Knüppeln seid ihr hier angerückt. Bin ich denn ein Verbrecher? Ich war täglich bei euch im Tempel, aber dort habt ihr keine Hand gegen mich erhoben. Doch jetzt ist eure Stunde gekommen und die Finsternis tritt ihre Herrschaft an. Ich will heute gar nicht so breit über diesen Text reden, sondern vor allem über diese eine Szene, von Petrus. Und ich finde es eigentlich irgendwie herrlich, dieser Petrus, wie der reagiert, weil der einer ist, der impulsiv ist und der auch spontan mal reagiert und der sich auch leiten lässt von dem, was er denkt, was jetzt richtig ist. Und so macht er es an diesem Abend auch. Und während die anderen noch fragen, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen, dann nimmt er es einfach schon mal. Er hat es parat und er macht es auch gleich mal und muss sich dann aber zurückpfeifen lassen von Jesus. Er muss anhören, dass er sein Schwert wegstecken soll. Das befiehlt ihm Jesus. Eigentlich nicht so verständlich. Da will ihn doch gerade einer verteidigen und dann befiehlt er ihm, nee, steck's weg. Jesus bringt Petrus in dem Moment bei, du bist nicht der, der die Lage hier regeln muss. Du brauchst gar nicht meinen, mich verteidigen zu müssen oder überhaupt verteidigen zu können. Und das ist für den Petrus vielleicht schon ein bisschen erstaunlich, denn direkt davor lesen wir bei Lukas eine kleine Episode, die kommt bei den anderen drei Evangelisten nicht vor. Die sieht man auch ganz oft, wenn man die Passionsgeschichte so durchliest. Da redet nämlich Jesus selber von dem, dass man das Schwert benutzen soll. Ich habe es euch mal dabei. Also es ist jetzt kurz davor, ein paar Verse vorher. Direkt nach dem Abendmahl steht dieses Gespräch da. Jesus fragte die Jünger, ich habe euch ohne Geldbeutel, ohne Vorratstasche und ohne Sandalen ausgesandt. Hat euch da irgendwas gefehlt? Sie antworteten, nein, nichts. Jesus sagte zu ihnen, von jetzt an gilt, wer einen Geldbeutel hat, soll ihn mitnehmen und ebenso eine Vorratstasche. Wer aber nichts anderes hat, soll seinen Mantel zu Geld machen und sich dafür ein Schwert kaufen. Das sage ich euch, an mir muss in Erfüllung gehen, was in der Heiligen Schrift steht, er wurde zu den Schuldigen gezählt. Denn was über mich vorausgesagt ist, trifft jetzt ein. Die Jünger sagten, Herr, sieh doch, hier haben wir zwei Schwerter. Aber er antwortete, genug davon. Kennt man gar nicht so, gell, dieses kurze Gespräch nach dem Abendmahl. Interessant, Jesus sagt, seither habe ich euch versorgt, ich habe euch losgeschickt, ihr habt nie was gebraucht, jetzt wird es anders. Jetzt werdet ihr eure Vorratstaschen brauchen, jetzt werdet ihr eure Geldtaschen brauchen und vor allem, jetzt werdet ihr Schwerter brauchen. Und die Jünger verstehen das so ganz wörtlich und sagen, naja, wir haben ja schon mal zwei da, sind wir schon mal gut gerüstet, oder? Und Jesus sagt, nee, so war es gar nicht gemeint, genug davon. Er meint es eigentlich anders, er will ihnen sagen, jetzt brechen andere Zeiten an. Aber die Jünger verstehen das ganz wörtlich. Schwerter in die Hand und auf geht's zur Verteidigung. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Petrus hat diesen Dialog am gleichen Abend, ein paar kurze Zeit später, im Garten von Gethsemane immer noch im Kopf, dann muss man sich schon wundern, wenn Jesus auf einmal sagt, steck dein Schwert weg. Hat er nicht gerade vorher noch gesagt, wir brauchen die Schwerter jetzt? Also ich stelle mir schon vor, dass das für den Petrus ein bisschen ein Schlag vor den Kopf war, dass es ihm das schwer macht, warum er jetzt darauf verzichten soll, für Jesus einzustehen. Und manchmal ist es ja auch unverständlich. Warum nicht was tun, wenn man das Gefühl hat, jetzt muss man doch was tun? Vor allem dann, wenn man kommen sieht, dass eigentlich, wenn man nichts tut, das Leid immer größer wird. Es ist die Frage, ob Petrus tatsächlich was geändert hätte, wenn er jetzt mit dem Schwert da weitergearbeitet hätte, gegen eine Kohorte von Soldaten, ob er das hätte überhaupt beenden können. Und trotzdem ist dieses Aushalten echt schwer, wenn Gott nichts tut. Und einfach so Leid laufen lässt, sollen wir dann selber das Heft in die Hand nehmen oder besser die Waffen in die Hand nehmen? Das ist eine ganz aktuelle Frage. Sollen wir, müssen wir, was muss man tun, was kann man tun? Das ist eine Frage, die auch aus der Betroffenheit gespeist wird, die man erlebt. weil eben das Herz angerührt ist und weil es einen nicht ruhig lässt, was gerade passiert. Da muss man doch fragen, was kann man tun oder was muss man tun? So ähnlich wie Petrus, dem sein Herz sich aufgewühlt, als man Jesus festnehmen will. Und er muss lernen, dass es so nicht geht, wie er sich's gedacht hat. Verzichten auf Vergeltung, verzichten selber, das Heft in die Hand zu nehmen. Warum kann das der Petrus an diesem Abend? Naja, weil er auf Jesus hört, weil er gehorcht, als der ihm sagt, steck dein Schwert weg, und weil er darauf vertraut, dass letztlich Jesus oder Gott der ist, der richten wird, der es letztlich richten wird. Er kann es Gott überlassen, dass er das macht, was ihm eigentlich impulsiv am nächsten läge. Das kann er in Gottes Hand geben. Vielleicht ist er an diesem Abend dem Judas, der ihm da ganz kurz gegenübersteht, vielleicht ist er dem gar nicht so fremd. Wenn der Judas tatsächlich, wie man vermutet, ein Zelot war, also einer, der einen Messias erwartet hat, der die Römer vertreibt, und zwar militärisch vertreibt. Manche sagen, Judas wollte dem Jesus die Gelegenheit geben, dass er endlich sich zeigen kann, seine Macht endlich mal auch den Römern gegenüber zeigen kann und endlich mal das Leid hier beenden könnte. Wenn das so wäre, dann musste auch Judas an diesem Abend lernen, dass das so nicht geht. Dass Jesus darauf verzichtet und sich lieber fesseln lässt und sich sogar töten lässt dafür. Verzicht auf Gewalt, Verzicht auf Vergeltung, Verzicht mit dem Schwert reinzuschlagen. Das ist auch jetzt gerade in diesen Zeiten für viele einfach schwer zu akzeptieren, dass die Staaten, die so starkes Militär haben, die westlichen Staaten, die alle so verbündet sind in der NATO, dass die einfach zugucken und nichts machen. Dass die nicht in die Ukraine gehen und nicht helfen, dass die nicht in diesen Krieg eintreten. Für manche schwer auszuhalten. Und ich bin sicher, dass manchem schon insgeheim in den letzten Tagen der Gedanke gekommen ist, warum macht man es nicht ganz einfach? Einmal ein Treffer auf dem Kreml landen und die ganze Sache ist erledigt. Dieser Gedanke liegt ganz, ganz nahe gerade. Es ist ein Gedanke, der tatsächlich aus dem Affekt kommt, aus dem, was uns betrifft gerade. Und deshalb auch nachvollziehbar. Aber ist deshalb der richtige? Die Situation ist nicht ganz vergleichbar mit unserem Bibeltext, weil der Verzicht von den NATO-Staaten einzugreifen, hat seinen Grund ja darin, dass sie eben nicht eine weitere Eskalation fördern wollen. Also dass man eben nicht möchte, dass sich das hochschaukelt und dass am Ende alles noch viel dramatischer und schlimmer wird. Stattdessen beschließt man rüstet auf über lange Zeit, und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Ich habe da noch keine letzte Meinung. Ich kann mir nachvollziehen, dass man sagt, es ist aus taktischen Gründen schon allein im Gespräch wichtig, dass man nicht völlig ohne Druckmittel dasteht. Ich finde es allerdings problematisch, wenn man meint, dass das die Lösung wäre. Oder ich finde es problematisch in der ganzen Geschichte ist das, wenn wir meinen, dass wir die Lösung machen müssten, dass wir es letztlich regeln müssten, dass wir auf das vertrauen müssen, was wir tun können. Das ist für mich eigentlich das Problematische in der ganzen Geschichte, dass wir nicht Gott vertrauen, dass er es regelt. Das ist natürlich schwierig in so einer Zeit, wo man eigentlich das Gefühl hat, Gott lässt doch alles laufen und wir müssten doch. Aber ich finde, wir müssen alle Maßnahmen, die wir so bedenken, alles, was man so überlegt, nie ohne dieses Vertrauen auf Gott beschließen. Weil sonst bleibt nämlich nur eins übrig, dass wir auf das sehen, was wir selber tun können. Und das ist ja genau das, was der Petrus lernt und was der David auch verstanden hat. Wir selber müssen es nicht richten. Wir selber können das Heil nicht herstellen. Auch mit militärischen Mitteln nicht. Selbst wenn wir jetzt groß aufrüsten und sich alles die Waage hält, so wie es schon mal war im Kalten Krieg und so weiter, wir können maximal eine Waffenruhe, vielleicht in weltlichen Frieden, dass man irgendwie miteinander klarkommt, das können wir vielleicht erreichen, aber mehr auf gar keinen Fall. Wir können das Heil der Welt nicht machen mit unseren Dingen. Wir müssen darauf vertrauen, dass da ein Gott ist, der richtet, der die Hand noch drüber hat. Und das ist wichtig, dass wir verzichten können auf Gewalt, auf Vergeltung, auf das, was uns vielleicht jetzt affektiv so treibt. Das ist kein leichter Verzicht. Die Annahme, dass man das Heil selber herstellen müsste. Das ist gar nicht so einfach, darauf zu verzichten. Wirklich zu sagen, ja, Gott ist der, der es richtet, der Gott, der Heil schafft, der für Gerechtigkeit sorgt. Ich finde, und jetzt komme ich zu unserem Thema eigentlich, wenn wir das schaffen, dass wir das können, auf das verzichten können, auf die Vergeltung und auf die Annahme, dass wir es richten müssen, dann kann uns Gelassenheit geschenkt werden. Und ich weiß, dass das vielleicht für manche heute völlig deplatziert klingt. Wie kann der von Gelassenheit predigen? In einer Zeit wie jetzt, ja, wir sind überhaupt nicht gelassen. Und warum sollen wir gelassen sein? Ja, wir sind aufgeregt und die ganze Welt ist in Aufregung. Vielleicht klingt es für manche sogar zynisch, angesichts vom Krieg und von dem, was Menschen erleben, Gelassenheit in den Vordergrund zu stellen. Aber es ist gar nicht zynisch gemeint, sondern ich will euch heute Morgen zeigen oder daran erinnern, dass das Vertrauen auf Gott ein ganz entscheidender Faktor ist und auch ein großes Geschenk ist, wie wir auf Unrecht reagieren. Sonst würden wir es nämlich aus dem Affekt raus tun. Und dann kommt sowas raus wie wie Vergeltung oder wie Gewaltmaßnahmen oder sowas. Aber wenn wir mit dem Vertrauen auf Gott auf Unrecht reagieren, dann kommt was anderes dabei raus. Sogar Gelassenheit ist dann möglich. Petrus war wahrscheinlich an dem Abend nicht gelassen, als er zugucken musste, wie Jesus festgenommen worden ist. Als er auf dieses Schwert verzichten musste. Aber im Nachhinein wird es verstanden haben, dass Gott der Richter ist und dass da was viel Größeres passiert, als er gesehen hat. Und er war gelassener hinterher. David war vielleicht auch nicht gelassen, als er in dieser Höhle sitzt und sich entscheidet, eben den Saul nicht zu töten. Aber im Nachhinein wird er gelassener gewesen sein und froh gewesen sein, dass er es nicht getan hat. Vertrauen auf Gott ist das, was möglich macht, dass wir gelassen sind. Vertrauen auf Gott schenkt uns ganz viel. Es schenkt uns nämlich einen Weitblick, wenn wir Gott mit in unseren Blick auf die Welt und auch in unseren Blick auf Unrechtes mit hineinnehmen. Vielleicht ein bisschen so ähnlich wie letzte Woche, wo ich ja auch schon gesagt habe, wir brauchen diesen Weitblick von Jesus, der uns nicht nur die aktuellen Bedürfnisse sehen lässt, sondern das, was er uns noch viel mehr schenkt. Und so ist hier so ähnlich auch, wenn wir auf Gott vertrauen, dass er den Weitblick hat und dass er letztlich richtet, auch gerecht richtet, dann können wir gelassen werden. Auch wenn es Unheil gibt in dieser Welt. Gelassenheit kommt aus dem Vertrauen auf Gott. Und das heißt jetzt nicht, da muss ich jetzt gleich, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Gelassenheit heißt in dem Fall nicht Ignoranz. Also manche verstehen ja Gelassenheit auch so, ja, lass einfach alles an dir abprallen. Ja, interessier dich für nichts mehr, dann bist du gelassen. So meine ich es gar nicht. Das ist nämlich nicht Gelassenheit. Gelassenheit heißt nicht, dass wir alles auf Gott schieben und sagen, jetzt geht es uns nichts mehr an. Gar nicht. Das ist was völlig anderes. Es ist nicht Gleichgültigkeit, es ist auch nicht stoisch irgendwas ertragen. Früher in der Stoa, da war man stolz drauf, wenn man alles ertragen konnte, alles an sich abprallen lassen konnte, auch das Leid und das Unheil dieser Welt. Das ist nicht Gelassenheit, gar nicht. Es ist keine Abwehr von dem, was an Unrecht passiert, sondern es ist eine Reaktion auf das, was an Unrecht passiert. Nur gehe ich eben anders mit diesem Unrecht um, wenn ich weiß, ich habe noch jemanden, auf den ich vertrauen kann. Das führt dann eben nicht dazu, dass ich mich der Verantwortung entziehe, aber ich gehe anders mit dem um. Ich habe gelesen, Thomas von Kempen, ein Theologe aus dem Mittelalter, der hat mal geschrieben, diesen Satz, dein Wille geschehe, wenn wir den beten im Vater unser, dann ist es doch eigentlich, dass wir resignieren. Ja, wir sagen, nicht unser Wille, sondern dein Wille geschehe, mach du mal. Und ich habe gedacht, das stimmt nicht. Gelassenheit ist nicht zu resignieren oder zu sagen, jetzt bist du verantwortlich, Gott, braucht mich nicht mehr interessieren. Dein Wille, wer das beten kann und sagt und dabei weiß, jawohl, ich vertraue auf Gott, der wird dann hinterher nicht untätig. Den wird das Leid dieser Welt nicht irgendwie kalt lassen. Aber er weiß, dass es eben nicht nur um den eigenen Willen geht. Auch in dem, wie man auf Leid reagiert. Und es passiert uns ganz oft. Wir sind keine Politiker, die entscheiden müssen, wie man da jetzt reagiert. Zum Glück sind wir das nicht. Kein Neid für die, die jetzt irgendwelche Entscheidungen treffen müssen. Aber auch wir erleben das, dass man manchmal so diesen Affekt hat, ah ja, da hat es jemand verdient, wenn jemand was Schlechtes erlebt. Ja, vielleicht am meisten der, mit dem du ein Problem hast oder der dir schon mal was gemacht hat, wo dir nicht gepasst hat. Vielleicht kennt ihr den Gedanken, der schleicht sich manchmal so ein bisschen ein, ah, der hat es verdient. Oder Jugendliche würden sagen, Instant Karma, sagen die manchmal heutzutage dazu. Ja, wenn jemand sich irgendwie aufblustert und einen großen Max macht und dann fällt er irgendwie auf die Nase oder so, so ein bisschen kleine Sündenstrafe, der liebe Gott sofort, hat man früher gesagt, heute Instant Karma. Man freut sich an dem Unheil anderer, sagt, ja, ist doch verdient. Das gibt's bei uns auch. Und da kann man die gleichen Fragen stellen. Ist das eigentlich richtig? Oder ich habe das kürzlich erlebt, es war auch nett, als ich mit meinen Nichten und mit meinem Neffen im Sandkasten gesessen bin und hat irgendeiner irgendwas hat gemacht, was dem anderen nicht passt. Und dann war die Racheaktion, die Sandburg da zusammenzutreten und kaputt zu machen und der hat es verdient und so. Und das Geschrei war groß. So machen es Kinder, Erwachsene machen das ein bisschen subtiler, aber ich bin sicher, auch da gibt's das. In manchen Nachbarschaften oder in manchen Familien ist das was ganz Lebendiges, wo man es auch so aus dem Affekt raus handelt. Ich finde, auch da ist wichtig, dass wir sagen, ja, wir nehmen dieses Vertrauen auf Gott mit hinein und lassen uns eben nicht, wenn uns Unrecht passiert, nur von dem bestimmen, was unser Gefühl, unsere Emotion, unser Impuls, in eurem Impuls uns sagt, sondern wirklich das Vertrauen mit Gott mit reinnehmen. Das macht gelassen nämlich. Und gelassen hat in dem Fall auch was damit zu tun, dass man etwas loslässt. Gelassenheit kommt aus dem, dass ich was Gott überlassen kann und deshalb eben auch verzichten kann auf das, was ich vielleicht instinktiv machen würde. Ob das jetzt eine Sandburg ist oder dem Nachbarn irgendwie was heimzahlen oder so. Überlassen ist der Schlüssel, finde ich. Das ursprüngliche Wort von Gelassenheit im Mittelhochdeutschen, Gelassenheit hieß eigentlich damals, war gleichbedeutend mit Gottergebenheit. Und ich glaube, das ist wirklich was Gelassenheit, für Gelassenheit ganz wichtig ist, dass man sich Gott ergeben weiß, dass man es Gott überlassen kann, einfach manches loslassen kann. Dein Wille geschehe, eben sagen kann im Vertrauen auf Gott. Nicht, um was an sich abzuprallen zu lassen, nicht, um sich aus der Nummer rauszunehmen, nicht, um steif zu werden und gefühlslos, gar nicht. Das macht nicht Gelassenheit, sondern abgeben können. Bei der Geschichte im Sandkasten war auch die Frage, wie regeln wir das jetzt? Ja, lassen wir einfach die Sandburgen voll ganz kaputt machen oder wie endet's? Letztlich hat es nur so funktioniert, dass die kleinen Kinder akzeptieren, dass die Eltern oder ich in dem Fall entscheiden, wie man miteinander umgeht. Also dass man es abgibt, diesen Streit. Und vielleicht ist das in manchen Auseinandersetzungen im Leben auch mal ganz gut, wenn man etwas abgibt, was sonst das Herz so rumoren lässt oder umtreibt. Dann ist nämlich auch möglich, dass das Vertrauen auf Gott Gelassenheit schenkt, auch das, was uns gesellschaftlich gerade so ausmacht, nämlich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir sind eine sehr ungelassene Gesellschaft geworden. Ja, man empört sich über alles Mögliche, ob das Spritpreise sind gerade oder sonst irgendwas. Es gibt immer einen Grund, sich zu empören, und es gibt natürlich immer wieder auch eine neue Krise, die uns in Panik versetzt. Also Gelassenheit ist gerade nicht unsere Stärke irgendwie gesellschaftlich. Ist vielleicht eher was, wo verloren gegangen ist. Und ich habe mir im Vorbereiten überlegt, könnte es sein, dass uns die Gelassenheit auch deshalb fehlt, weil wir immer aussichtsloser sind. Also sind wir deshalb heutzutage so unentspannt geworden und so eine empörte Nation, weil wir Gott und sein Heil und das, was er machen kann, aus dem Blick verloren haben. Weil wir das gar nicht mehr sehen, dass er letztlich Gerechtigkeit schaffen wird. Und weil wir es nicht mehr aushalten, es in seine Hand zu geben und es dann lieber in die eigene nehmen. Ich würde ein sanftes Ja dazu geben, weil ich schon glaube, dass es einen Zusammenhang gibt. Oder umgekehrt, wenn wir Gott mehr vertrauen würden, uns an ihn auch tatsächlich abgeben könnten, dann würden wir gelassener werden in dieser Zeit. Und das ist eigentlich was ich uns wünsche. Nicht kalt, nicht ignorant und trotzdem gelassener umgehen mit dem, was nicht recht ist in dieser Welt. Vielleicht das Gottvertrauen als Überschrift über alles das tun, was passiert und was gar nicht gut ist, was uns aufwühlt. Und dann dürfen wir natürlich, dann sind wir auch gefragt, dann kann man auch das beitragen, was man tun kann. Natürlich können wir was tun gegen Kriege. Das, was wir tun können, ist unsere Aufgabe. Und das sind wir auch nicht rausgenommen. Aber wir dürfen es gelassen angehen, in dem Sinn, dass wir das tun können, was uns in die Hand gegeben ist, aber nicht alles richten müssen. Oder gegen Hunger sind wir auch in der Verantwortung. Oder gegen Klimaprobleme. Natürlich sind wir da gefragt. Gegen Armut und so weiter. Wir sind jetzt nicht untätig dadurch, dass wir gelassen sind. Ganz und gar nicht. Aber wir tun es anders. Eben im Vertrauen auf Gott. Und vielleicht, liebe Gemeinde, ist das eine Idee, das mal in diese Fastenwoche mit hineinzunehmen, den Gedanken, auf was verzichte ich eigentlich, um gelassener werden zu können? Ja? Wo braucht es mehr Vertrauen auf Gott und vielleicht auch das Abgeben, das Überlassen, dass ich diese Gelassenheit bekomme? Vielleicht muss man sich mal Gedanken machen, wo denke ich, der hat es verdient oder wo schleicht sich da was bei mir ein? Instant Karma, froh sein, wenn ein anderer bestraft wird. Und da das mal angehen und das in Gottes Hand legen. Ist ihm überlassen, was dich nervt, was dich empört, was dich aufregt und dadurch gelassener werden. Das ist mein Wunsch für euch für diese Woche. Und dafür wünsche ich euch auch, dass Gott euch begleitet. Amen.